Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit dem Spruch aus Offenbarung 1, Vers 18 begrüße ich Sie, euch alle hier zum Kirchspielgottesdienst am Ostermontag. Besonderer Gruß gilt mit dem Spezial-Vikar Robin Jonas, der heute den Gottesdienst mit uns feiert. Ein ganz Unbekannter ist er nicht. Er war am Freitag schon mal hier. Donnerstag zum Abendmahlsgottesdienst haben wir ihn schon kennengelernt. Bekannt zu geben ist nicht viel. Am Donnerstag um 19 Uhr ist in Medenbach das CVM Tischtennis und ebenfalls am Donnerstag um 19 Uhr vom CVM Floorball in Breitscheid. Und am Freitag um 9 Uhr ist Bibelwalking, Treffpunkt ist wie immer am Hofgut Neustadt. Dann singen wir nun das erste angeschlagene Lied.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich freue mich, wieder gemeinsam mit Ihnen heute hier Gottesdienst feiern zu können. Es ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Es ist Ostern. Was eine schöne Zeit, eine Zeit zum Freuen und zum Lachen. Schon früh hat man an Ostern gelacht mit Osterwitzen, weil der Tod besiegt wurde, weil Gott dem Tod das letzte Wort genommen hat. Und ganz in dieser Tradition ein kleiner Osterwitz an diesem Morgen. Josef von Arimathea kommt nach Hause und berichtet seiner Frau, was geschehen ist. Dass Jesus verurteilt wurde, dass er ans Kreuz geschlagen wurde und wie er gekreuzigt wurde und wie er abgenommen wurde. Und dass er den Jüngerinnen und Jüngern sein Felsengrab zur Verfügung gestellt hat, wo sie dann Jesus reinlegen konnten. Seine Frau ist aufgebracht. Das neue, teure Felsengrab, das du extra hast anlegen lassen, wofür du dein ganzes Erspartes hast aufgewendet. Josef, bisschen geknickt, ja, schon, aber beruhig dich. Ist doch nur für ein Wochenende. Das Lachen darf sein an Ostern. Jesus Christus ist auferstanden. Ich lade Sie ein, dass wir zusammen den angeschlagenen Psalm miteinander beten. Ich beginne und bitte Sie, jeweils die eingerückten Verse zu sprechen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.
Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund.
Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude.
Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Rein. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet.
Dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Kommt und lasst uns anbeten. Ich bete. Gott, neues Leben, ich will es so gerne glauben, doch oft zweifle ich. Zweifle ich und mein Glaube ist schwach. Neues Leben, ich will es so gerne sehen, doch die Dunkelheit der Welt verstellt mir den Blick. Neues Leben, ich will es so gerne erfahren, doch mein Herz ist oft verschlossen und ängstlich. Hilf mir, Herr, in deinem Erbarmen, dass ich dein neues Leben erkenne, dass ich es mit offenem Herzen empfange und es in dieser Welt bezeuge. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir haben Ostermontag und wir sind auf den Weg. So hören wir die Schriftlesung von den Emmausjüngern.
Die Schriftlesung steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tage gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind schon nun 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dieses erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Halleluja.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Tage erst wieder nach einem langen Arbeitstag. Liege ich abends auf der Couch, habe mein Handy in der Hand und scrolle auf Instagram. Und ein Reel taucht auf. Ein Politiker. Das Gesicht erkenne ich sofort. Der Politiker steht vor der Kamera, spricht, Stimme markant, Mimik vertraut. Und das Setting wirkt echt. Und dann fängt die Person an zu reden und sagt ziemlich komische Sachen. Sachen, die mich aufhorchen lassen. Sachen, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Dann schaue ich nochmal hin. Nochmal und nochmal. Dieses Video ist eine Fälschung. Man spricht von einem sogenannten Deepfake. Eine KI hat das Gesicht übernommen, die Stimme imitiert, den ganzen Menschen nachgebaut. Aus Datenpunkten, aus Videos, aus Tonaufnahmen, aus dem Internet. Und das Ergebnis ist gut. Sehr gut sogar. So gut, dass ich es kaum merke. Gerade erst haben wir die Kommunalwahl gehabt. Ich habe viele Videos gesehen, die Kandidaten zeigen, beim Reden, beim Handeln, angeblich bei Dingen, die sie aber nie wirklich getan haben. Bilder, Videos erstellt von Trollen und sogenannten Bots, von extremistischen Gruppierungen, Bilder, die Stimmung machen sollen. Manche davon echt, manche bearbeitet. Und ich stehe da und frage mich und zweifle. Was davon stimmt? Wem vertraue ich? Welchem Bild, welchem Video, welcher Schlagzeile? Was ist heute noch zu trauen? Dann das Telefon. Eine ältere Frau aus meiner Vikariatsgemeinde hat mir erzählt, was ihr passiert ist. Der Anruf kam am Nachmittag. Eine junge Stimme, aufgeregt, zitternd. Oma, ich bin's. Ich brauche dich. Ich habe einen Unfall gebaut. Ich brauche Geld, sofort. Aber sag es niemandem. Sie erkannte die Stimme, beziehungsweise sie dachte, sie erkannte sie. Es klang wie ihre Enkelin. Jedoch war es nicht ihre Enkelin. Es war eine künstliche Intelligenz. Ein Betrüger, der mit gestohlenen Stimmmustern arbeitet, der gezielt ältere Menschen anruft, der Vertrauen als Waffe benutzt. Liebe Gemeinde, ich frage mich, was ist noch wahr? Was kann ich noch glauben? Zweifel ist dabei keine Schwäche. Zweifel ist auch mein Schutzschild. Wer zweifelt, prüft und lässt sich nicht so leicht täuschen. Aber Zweifel kann auch lähmen. Irgendwann traue ich niemanden mehr. Irgendwann glaube ich gar nichts mehr. Dann bin ich nicht freier, sondern einsamer. Unter einem dieser Instagram-Posts sah ich neulich einen Kommentar. Klein, fast beiläufig. Wer glaubt's, wird selig. Wer's glaubt, wird selig. Gemeint war, das ist so offensichtlicher Unsinn, dass nur ein Dummer das glauben kann. Wer's glaubt, wird selig. Ich habe bei dem Satz gestutzt. Denn bedeutet er nicht eigentlich ganz was anderes? Wer das glauben kann, der ist ein glücklicher Mensch. Selig könnte man auch sagen, das ist ein Zustand tiefer Freude. Kein offener Wunsch mehr, vollkommene Zufriedenheit. Wer es glaubt, wird selig. Mit der Aufklärung und der Stärkung der Vernunft hat dieser Satz eine Umkehrung erfahren. Glaube wurde zum Zeichen für Naivität. Als wäre Glauben etwas für Menschen, die zu wenig nachdenken. Das finde ich falsch und traurig. Liebe Gemeinde, es ist Ostermontag. Und das Christentum hat einen solchen Satz zu sagen, bei dem viele denken, wer es glaubt, wird selig. Auferstehung. Ein Toter lebt. Das widerspricht allem, was ich, was wir kennen. Und trotzdem stehe ich heute hier und sage, ich glaube es. Aber ich muss ehrlich sein, auch ich kenne den Zweifel. Ich kenne die Frage. Liebe Gemeinde, mit dieser Frage stehe ich nicht allein. Die ersten Christinnen und Christen kannten sie auch. Als die Evangelien aufgeschrieben wurden, gab es Menschen, die sagten, das ist Unsinn, ein Toter steht nicht auf. Das widerspricht allem, was wir bisher erlebt haben, das widerspricht allem, was wir wissen. Die Evangelisten, vor allem Lukas, haben darauf reagiert, indem sie die Zweifel nicht weggeschwiegen haben, sondern sie benannt haben. Lukas schreibt sorgfältig, und das schreibt er von Beginn an seines Evangeliums. Er ist Historiker, er möchte genau aufschreiben. Und so hat er Zeugen befragt. Er wollte genau wiedergeben, was geschehen ist. Und er verschweigt nichts. Auch nicht die Zweifel der Jüngerinnen und Jünger. Da sind die Wachen am Grab, gestellt von den Römern, von einer neutralen, wohl glaubwürdigen Macht. Niemand kann sagen, die Jüngerinnen und Jünger hätten den Leib Jesu gestohlen. Da ist das leere Grab, mehr nicht. Niemand hat gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Lukas schreibt das nicht, weil er es nicht weiß. Lukas schreibt es, weil es ihm so berichtet wurde. Und da sind die Jüngerinnen und Jünger mit ihren echten, großen und menschlichen Zweifeln. Die Frauen, die vom Grab fliehen, schließlich vom leeren Grab berichten und trotzdem die Jünger zweifeln. Auch die Emmaus-Jünger, von denen wir gerade gehört haben, haben gezweifelt. Doch nachdem sie zurückgekommen sind, haben sie den Jüngerinnen und Jüngern berichtet, dass ihnen Jesus begegnet ist. Wer es glaubt, wird selig, könnte die Stimmung im Raum gewesen sein. Hören wir von Jesu Erscheinung vor den Jüngerinnen und Jüngern im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus steht plötzlich mitten unter ihnen. Kein Klopfen, keine Ankündigung, einfach da. Und die Reaktion der Jünger: Erschrecken und Angst und sie denken, das kann nur ein Geist sein. Etwas seltsam eigentlich, denn diese Menschen haben soeben von den Emmaus-Jüngern noch berichtet bekommen, dass Jesus lebt, dass sie Jesus getroffen haben. Und sie kennen auch den Bericht der Frauen vom Grab. Und trotzdem, sie glauben es nicht. Sie können es einfach nicht glauben. Warum eigentlich? Ich glaube, weil das menschlich ist. Man kann etwas gehört haben und es trotzdem nicht fassen. Das Herz braucht manchmal länger als der Verstand. Manchmal braucht auch der Verstand etwas Zeit. Lukas zeigt das ohne Beschönigung. Er schreibt, da sie es noch nicht glauben konnten vor Freude. Interessant. Nicht sie zweifelten vor Sturheit oder sie zweifelten aus Unglaube, sondern die Freude war so groß, dass sie es nicht fassen konnten. Kennen Sie das? Eine Nachricht ist so gut, dass man sagt, das kann nicht wahr sein, das ist zu schön, um wahr zu sein. Jesus reagiert mit Geduld und mit konkreten Zeichen. Er zeigt seine Hände, seine Füße und er sagt, ich bin's selber. Und dann isst er ein Stück gebratenen Fisch, ganz normal, ganz menschlich. Ein Geist, der kann nicht menschlich essen. Das kann kein Geist sein, das ist Jesus. Und dann, die Jüngerinnen und Jünger erkennen ihn an den Wundmalen, an der Vertrautheit, an seinem Wesen. Der Auferstandene ist kein anderer. Er ist der Gekreuzigte. Die Spuren des Lebens sind noch da. Die Kreuzigung ist nicht ausgelöscht. Warum trauten die Jünger Gott dieses Wunder nicht zu? Vielleicht aus dem gleichen Grund, aus dem ich es manchmal nicht tue. Weil es so groß ist, weil es so weit über das hinausgeht, was ich kenne. Liebe Gemeinde, da muss ich an die Geschichte des ungläubigen Thomas denken. Thomas, einer der 12 Jünger Jesu. Er war dabei von Anfang an. Er hat die Wunder gesehen, er hat Jesus zugehört, 3 Jahre lang. Er war nicht irgendwer, er gehörte zum engsten Kreis. Und dann kam Karfreitag. Jesus wurde verhaftet, verhört, gegeißelt und ans Kreuz genagelt. Dort ist er gestorben. Und schließlich wurde Jesus begraben. Thomas hat das gesehen oder zumindest gehört. Er weiß, was passiert ist. Und er weiß, was eine Kreuzigung bedeutet. Das ist kein Ohnmachtsanfall, kein Koma, kein tiefer Schlaf. Da kommt man nicht einfach zurück. Und dann am Ostern kommen die anderen Jünger zu ihm, aufgeregt außer Atem, sagen, wir haben den Herrn gesehen. Stell mir vor, wie Thomas sie angeschaut haben muss. Lange, still, dann sagt er, nein. Nicht wie schön für euch oder der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Nicht, das freut mich, Halleluja. Nein, ich war nicht dabei und ich glaube es nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Dann kommt dieser Satz, der so bekannt ist. Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und meinen Finger in die Male lege und meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Das ist kein hübscher Glaubenssatz, das ist Zweifel. Das ist der Mensch, der sagt, ich lasse mich nicht überzeugen von Berichten, von Begeisterung, nicht von anderen, ich brauche es selbst, ich muss es selbst gesehen haben. Ich muss sagen, ich verstehe Thomas, wirklich. Denn ich kenne diese Momente, die Momente, in denen der Zweifel lauter ist als alles andere. Wenn ich an einem Grab stehe und frage, ist da wirklich etwas danach? Wenn sich das Gebet leer anfühlt, als würde ich in einen leeren Raum sprechen. wenn das Leid in der Welt so groß ist, dass Gott weit weg wirkt. Wenn ich ganz ehrlich sage, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sicher, ich muss zweifeln. Da bin ich Thomas ganz nah. Doch Jesus lässt Thomas nicht fallen. Jesus gibt ihn nicht auf. Eine Woche später erscheint Jesus erneut und er schaut Thomas direkt an und sagt nicht, wie konntest du nur zweifeln? Nein, er sagt, leg deinen Finger her und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Jesus gibt Thomas genau das, worum Thomas gebeten hat. Nicht mehr und nicht weniger. Er geht auf den Zweifel ein und er begegnet Thomas dort, wo er gerade steht. Nicht dort, wo Thomas vielleicht schon stehen sollte. Und dann passiert etwas Wunderbares. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Ich würde sagen, das tiefste Glaubensbekenntnis im ganzen Johannesevangelium. Gesprochen von dem, der kurz zuvor noch sagte, ich glaube es nicht, sagt jetzt, mein Herr und mein Gott. Vom härtesten Zweifel zum tiefsten Bekenntnis. Nicht trotz des Zweifels, sondern durch ihn hindurch. Das tröstet mich, denn es bedeutet, Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben. Zweifel ist oft der Anfang eines ehrlicheren, tieferen und echten Glaubens. Liebe Gemeinde, wie kommt man dann zum Glauben? Paulus schreibt das so, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Das ist kein Schwärmen, das ist Zeugnis. Paulus sagt, es gibt Menschen, die ihn gesehen haben, und zwar viele. Zu verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Orten. Und Paulus selbst war einer von denen, die zuerst nicht glaubten. Er hat nicht nur gezweifelt, er hat die Christinnen und Christen verfolgt. Er hat alles daran gesetzt, diesen Glauben zu zerstören. Und dann ist ihm der Auferstandene begegnet. Und sein Leben hat sich von Grund auf verändert. Glaube entsteht nicht aus einem Beweis. Er entsteht aus einer Begegnung. Allein aus Glauben. Die Jünger im Text glauben nicht, weil Jesus einen Vortrag hält. Sie glauben, weil er da ist. Allein durch Christus. Weil die Jünger Jesus sehen, weil er ist, weil er spricht, weil er derselbe ist. Und dann öffnet er ihnen das Verständnis. Das kann kein Mensch tun, selbst tun. Das ist ein Geschenk, eine Gabe. Ich würde sagen, dass Glaube immer auch Geschenk ist. Ich kann mich öffnen, ich kann fragen, ich kann hinhören. Aber das Verstehen, das kommt allein aus Gottes Gnade. Und das Schöne ist, der Text zeigt, dass dieser auferstandene Jesus nicht aufgehört hat zu reden. Jesus erklärt die Schrift, allein durch die Schrift. Er wiederholt seine Worte. So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Welt, in der wir gerade die Schattenseite der künstlichen Intelligenz und des Internets erleben. Wo wir jeden Tag mehr zweifeln, was wahr ist. Heute ist Ostermontag. Ostern, eine Geschichte, die das Unglaublichste behauptet, was je behauptet wurde. Ein Toter lebt. Ich könnte jetzt sagen, das ist halt Glaube. Man nimmt es an oder nicht, aber das reicht mir nicht aus. Denn ich glaube nicht blind. Ich glaube mit meinen Fragen und ich glaube trotz meines Zweifels. Die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte wurden verfolgt und ebenso umgebracht. Und ich frage mich, was würde Menschen dazu bewegen, für eine Lüge zu sterben? Die Jünger hätten ihr Leben retten können. Sie hätten sagen können, war gar nichts. Wir haben uns geirrt. Aber sie haben es nicht gesagt. Sie haben ihr Leben gegeben für das, was sie gesehen haben. Das bewegt mich. Das lässt mich nicht los. Ich sage ganz offen, ich glaube an die Auferstehung Jesu. Nicht, weil alle Fragen beantwortet sind, nicht, weil ich es mir vorstellen kann oder naturwissenschaftlich beweisen kann, sondern weil ich immer wieder selbst erfahren habe, dieser Glaube hält mich. Er trägt mich, auch wenn ich zweifle, auch wenn ich frage, auch wenn mir mal der Beweis fehlt. Wer es glaubt, wird selig, ja. Ich will dieser Mensch sein, nicht naiv, nicht blind, aber offen. Christus ist auferstanden und das bedeutet, der Tod hat nicht das letzte Wort. Über Jesus nicht und über mich nicht. Das ist der Grund, warum ich heute hier stehe und warum ich aus tiefstem Herzen glaube und sage, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lade Sie ein, gemeinsam das nächste Lied zu singen, die Nummer 100, Wir wollen alle fröhlich sein.
Thank you.
Wir beten miteinander und füreinander. Auf die einzelnen Bitten bitte ich Sie einzustimmen mit "Öffne uns die Augen". Herr, du bist den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet. Du gehst auch heute mit uns, oft unerkannt, und doch bist du da. Wir bitten für alle, die enttäuscht, müde oder traurig unterwegs sind. Begleite sie auf ihrem Weg. Rede zu ihrem Herzen und schenke neue Hoffnung. So rufen wir zu dir: Öffne uns die Augen. Für unsere Kinder und Jugendlichen bitten wir, wenn sie staunend ihre Wege gehen, wenn sie fragen und entdecken, wenn sie zweifeln, sei du an ihrer Seite und lass ihr Herz warm werden durch deine Nähe. So rufen wir zu dir: Öffne uns die Augen. Für alle Einsamen bitten wir, wenn sie meinen, allein unterwegs zu sein, tritt zu ihnen, wie du zu den Jüngern tratst auf dem Weg. Rede zu ihrem Herzen und lass sie dich erkennen. So rufen wir zu dir: Öffne uns die Augen. Wir bitten für alle, die einen Menschen verloren haben, wenn Trauer ihr Herz schwer macht und der Weg dunkel vor ihnen liegt. Geh mit ihnen wie einst nach Emmaus. Rede zu ihrem Herzen. Verwandle Klage in leise Hoffnung. Lass sie spüren, dass der Auferstandene lebt. So rufen wir zu dir: Öffne uns die Augen. Gott, wir bitten dich für alle, die uns am Herzen liegen. Wir bringen sie in der Stille vor dich. Gott, du erhörst unsere Gebete. Und wir legen sie gemeinsam in das Gebet, das uns unser Herr und unser Bruder zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können für das letzte Lied nochmal Platz nehmen. Wir singen "Christ ist erstanden", die Nummer 99. Christ ist erstanden. Mit einem Osterwitz habe ich gestartet, mit einem Osterwitz möchte ich enden. Es treffen sich ein Rabbi, ein Imam und ein Pfarrer, um darüber zu beratschlagen, wie sie mit der Kollekte umgehen. Passend zum Ende des Gottesdienstes. Der Imam erzählt, ich male in der Moschee einen großen Kreis auf dem Boden. Dann werfe ich das Geld in die Höhe und rufe, Allah, alles was im Kreis landet ist für uns, alles was außerhalb landet ist für dich. Darauf sagt der Rabbi, wir machen das so ähnlich. Ich mache in der Synagoge einen Strich auf den Boden. Alles was links fällt, sage ich Adonai. Alles was links fällt, ist für uns, alles was rechts fällt, ist für dich. Darauf sagt der Pfarrer, ihr habt doch gar kein Gottvertrauen. Ich sage, ich werfe das Geld in die Höhe und rufe, Gott, alles was du willst, nehme dir. Aber wenn du in deiner Güte uns etwas zukommen lassen willst, dann lass es doch herunterkommen. Herzlichen Dank für Ihre Kollekte am Ausgang. Herzlichen Dank auch für die Gemeinde, die mit vorbereitet haben, die mit gestaltet haben, für die Lesung, für den Küsterdienst und für den Organistendienst. Und herzlichen Dank, dass ich Gast in Ihrer Gemeinde sein durfte. Wie heißt es immer so schön? Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und so geht in diese österliche Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir seinen österlichen Frieden.